Nach der faktischen Abschaffung des ohnehin ausgehöhlten Grundrechts auf Asyl im letzten Jahr hat sich die politische Klasse offensichtlich ein neues Ziel gesetzt. Insbesondere Sozialdemokraten gaben sich dieses Jahr jede Mühe, jetzt auch das Demonstrationsrecht völlig auszuhebeln. Beim Zapfenstreich in Berlin war jede Demonstration verboten, ebenso in Bremen am Tag der Deutschen Einheit, an dem sich der sozialdemokratische Innensenator ganz der harten Linie verschrieben hatte. So gesehen darf es eigentlich nicht verwundern, dass der nordrhein-westfälische Innenminister Schnorr, seines Zeichens ebenfalls Sozialdemokrat, das Klassenziel nicht verfehlen wollte und am vergangenen Wochenende bei den Protesten gegen den EU-Gipfel in Essen ebenfalls kräftig die Repressionskeule schwingen ließ. Rechtlich hielt das Bundesverfassungsgericht mit seiner Bestätigung des allgemeinen Demonstrationsverbots in Essen Innenminister Schnorr den Rücken frei. Zwei Demonstrationszüge konnten sich am Samstagvormittag trotz des massiven Polizeiaufgebots formieren. Allerdings wurden sie prompt eingekesselt, stundenlang festgehalten und schließlich komplett in Gewahrsam genommen, wie es auf Polizeideutsch so schön heißt. Manche kamen gar nicht so weit und wurden gleich an U-Bahnhöfen von Beamten in Empfang und mitgenommen, teilweise für 12 Stunden. Doch Schnorr zog nicht nur beim allgemeinen Trend mit, er wollte gleich Klassenbester werden. Mit über 8000 sogenannten Sicherheitskräften, 11 Straßenkontrollpunkten, 2 Kesseln und vor allem stolzen 918 Festnahmen katapultierte er sich gleich an die Spitze der bundesdeutschen Law-and-Order-Charts. Damit trat Schnorr die Landtagswahlen vor Augen, dem völlig ungerechtigten Vorurteil entgegen, Sozis könnten nicht so hart durchgreifen wie ihre Kollegen in beispielsweise Bayern. Der parallel zum offiziellen EU-Gipfel tagende Gegenkongress wurde durch dieses polizeiliche Vorgehen ausgedünnt und überschattet. Am Samstag war es im Veranstaltungsort Zeche Karl deutlich leerer als am Vortag, kein Wunder angesichts von fast 1000 Festnahmen. Sonntag, als alle Festgenommenen wieder auf freiem Fuß waren, fanden dann noch wie geplant 4 Foren statt. Wir haben beim Abschlussplenum, auf dem die Ergebnisse dieser 4 Foren kurz vorgestellt wurden, ein wenig mitgeschnitten. Für eine weiterreichende Diskussion mangelte es an Zeit, da im Anschluss daran noch eine spontane Demonstration gegen Verbot und Polizeibrutalität vom Vortag stattfinden sollte. Zunächst berichtete ein Vertreter des Forum 1, dass die Militär- und Entwicklungspolitik der Europäischen Union durchleuchtete.
Und doch das sehr traurige Fazit gezogen durch die beiden Referentinnen, Dorothee Piemont und Helma Henko, dass der Ansatz selbst der EU jegliche Entwicklungspolitik eigentlich negiert. Es gibt keine Defizite an entwicklungspolitischen Vorhaben und Aussagen, sondern die EU als Konstrukt selbst, so die Rednerin, gebären eigentlich diese Perspektivlosigkeit für einen verantwortungsbewussten Beitrag der EU selbst. Die Helma Henko hat meines Erachtens eine sehr interessante Aussage getroffen, auch in dem Forum, in dem sie nämlich deutlich machte, dass Massenarmut in Europa und Massenelend in der Welt und unserer Einwelt nicht zu trennen sind, dass die Trennlinien weniger zwischen Nord und Süd, West und Ost verlaufen, sondern zwischen oben und unten. Und man sich heute sehr genau überlegen muss, wie diese sozialen Unterschiede als einer der Hauptpunkte für Konflikte in der Welt zu überwinden sind und wie hier auch über Versuche neu zu definieren, Arbeit neu zu definieren, verantwortungsbewusste internationale Kommunikation zwischen verschiedenen sozialen Bewegungen praktisch beitragen können, dass es eben nicht bei diesem Zustand bleibt. Und da liegt auch eine Verantwortung eben der Nutzung der bestehenden europäischen Institutionen. Insbesondere der Versuch, wieder Einfluss zu gewinnen auf Gewerkschaften, auf andere Friedenspartner, die wir auch hier leider vermissen bei diesen G-Gipfeln, die aber durchaus zu sensibilisieren wären für diese Frage.
Hieran konnte der Vertreter von Forum 2 gut anknüpfen. Forum 2 befasste sich mit neoliberaler Modernisierung in der EU und mit dem Stand der Klassenkämpfe.
Jetzt also Stichwort Zerlegung der großen Fabriken, kleinere Einheiten. In Italien ist wohl die Bezeichnung von der vernetzten Fabrik mittlerweile geläufig. Also das nur durch ein zentrales Betriebsmanagement zusammengehaltene Betriebsorganisation mit in kleinen Einheiten, in kleineren Einheiten arbeitet. Der zweite Aspekt der Darstellung, die dann noch irgendwelche Konsequenzen, dass für die Trennung der Klassenzusammensetzung hat, da gab es auch, wie bei dem ersten Punkt in der Beschreibung, auch schon sehr große Übereinstimmungen von Spanien, BRD und italienischer Situation, nämlich eine Staatengrenze und Prekarisierung der Arbeit. Das heißt, dass sowohl innerhalb der Stammbelegschaften Elemente wie entregulierte Arbeitsverhältnisse zunehmend, Leiharbeit zunehmend, Scheinsubunternehmen, also Subunternehmertum und Scheinunternehmertum zunehmend, dass auch Arbeitsverhältnisse zunehmend befristet und dereguliert werden. Das war in der Situationsbeschreibung eigentlich alles sehr ähnlich. Die einzelnen Beispiele will ich jetzt nicht bringen aus den Ländern. Eine sehr weitgehende Übereinstimmung bestand auch darin in der Beschreibung, welche Auswirkungen das auf die soziale und staatliche Regulierungsform hat, nämlich dass es zwischen Gewerkschaften, Staat und Unternehmen so eine Art konzertierte Aktion gibt, wie hier bei uns, oder aber auch ein kooperativistischer Pakt entstanden ist. Das heißt, dass die staatlichen Gewerkschaften zunehmend von ihrer Basis abkoppeln, bestimmte soziale Sektoren überhaupt nicht mehr organisieren, wie zum Beispiel illegale Arbeit, Arbeit in Kunstfabriken beispielsweise oder Kunstfirmen und sowas alles, also in diesem Dienstleistungsbereich. Und dass auf der anderen Seite aber auch ein Pakt mit Staat und Kapital eingegangen wird, der zum Inhalt hat, einen umfassenden Sozialabbau einzuleiten.
Im Forum 3 ging es um Rassismus, die Mobilisierung der neuen und alten Rechten, Abschottung und nicht zuletzt die Kooperation in der EU in puncto innerer Sicherheit. Dies passte recht gut zum offiziellen Gipfel, da dort über Europol beschlossen wurde. Zu Europol ein bisschen mehr vom Vertreter des Forums 3.
Festgestellt im Referat des entsprechenden Referenten, dass die Zusammenarbeit auf polizeilichem Gebiet außerhalb der EU-Strukturen stattfindet, insofern in keiner Weise kontrolliert wird, was also nochmal was deutlich anderes ist als die Politik der inneren Sicherheit, wie sie hier in der Bundesrepublik vorangetrieben wird, wo in bestimmtem Umfang zumindest wenigstens eine parlamentarische Kontrolle noch ermöglicht sein muss. Das ist bei der Europol-Politik alles nicht der Fall, was schon eine erhebliche Verschärfung von polizeilichen Maßnahmen ermöglicht und was andererseits auch bestimmte Grundsätze selbst der bürgerlichen Demokratie einfach außer Kraft setzt und beseitigt regelrecht. Wie weitgehend Zusammenarbeit entwickelt ist, zeigt sich vielleicht daran, dass es inzwischen Projekte gibt, für Asylbewerber und für Flüchtlinge, die in die EU kommen, Asylchipkarten einzuführen. Die Diskussion wird zurzeit noch in kleinen Kreisen geführt, aber wird demnächst sicherlich öffentlich geführt werden. Asylchipkarten, wo nicht nur der Lebenslauf des Flüchtlings vollständig auf einer Mikrochipkarte praktisch, die als so eine Art Ausweis gibt, gespeichert wird, sondern auch noch Bild des Flüchtlings und Fingerabdrücke, sodass wirklich gewährleistet werden kann, dass jeder, der aus einem EU-Land ausgewiesen worden ist, abgeschoben worden ist, praktisch kaum eine Chance hat, in irgendein anderes EU-Land wieder einzureisen.
Das Forum 4, das sich mit Ökofaschismus und dem europäischen Atomkapital beschäftigte, war recht abstrus. Die Diskussionen dort gingen dann irgendwann noch um Veganismus und Tierrechte. Das Ganze hatte recht wenig mit der Europäischen Union zu tun. Deshalb übergehen wir das an dieser Stelle. Insgesamt ist wohl nicht viel herausgekommen beim Gegenkongress, was sicherlich nur zum Teil auf die Repression zurückzuführen ist, die den Teilnehmerinnen Freiheit, Zeit und Energie raubte. Thematisch war es allzu bunt, diskutiert wurde alles und nichts, was eine gemeinsame Abschlussdiskussion unmöglich machte. Auch wurden derzeit zentrale Fragen nicht genügend in den Vordergrund gestellt, etwa die Rolle der Bundesrepublik in der Europäischen Union. Eine genaue Analyse der bundesdeutschen Europakonzeption war jedenfalls nicht vorgesehen und das, obwohl das Kerneuropakonzept von CDU-Rechtsaußen Schäuble deutlich macht, dass man jetzt in puncto Großmacht nochmals einen Gang hochschaltet. Die Osterweiterung der Europäischen Union wurde zwar auf dem offiziellen Gipfel herausgeschoben, dass sie aber überhaupt diskutiert wird, ist deutschem Drängeln geschuldet. Im Schäuble-Papier wurde schließlich angedroht, die Integration Osteuropas in der, so wörtlich, traditionellen Weise zu bewerkstelligen, falls nicht die EU insgesamt hierbei Anstrengungen unternehme. Auch wird dort die deutsche Vorherrschaft in der EU offen eingefordert, etwa wenn die bisherige Regelung ein Land, eine Stimme zugunsten der Proportionalität von Bevölkerungszahl und Stimmengewicht aufgeweicht werden soll. Also auf gut Deutsch, die 80 Millionen Deutschen die Stimme der Bundesregierung wertvoller machen sollen als die der anderen Regierungen. Diesen neudeutschen Entwicklungen wurde leider viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Den Abschluss der Anti-EU-Tage in Essen bildete eine kleine, aber entschlossene Demonstration von ca. 300 Leuten durch die Essener Innenstadt, um nochmals gegen Demonstrationsverbot und Repression vom Vortag zu protestieren.